Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Heiko Wenzel.
Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern im Leben. In einer so hektischen Zeit wie in unserer, in einer so vollen Zeit wie unserer, in einer so komplexen Zeit wie unserer, werden dann vielleicht Sehnsüchte nach Ruhe und Klarheit sehr, sehr stark, ja geradezu zu Sehnsuchtsorten für Menschen. Wenn nur weniger los wäre, nicht alles so schnell ging und ich einen besseren Überblick hätte über meinem Leben und in dieser Welt, dann würde ich mich nicht so gehetzt, so überfordert, so fremdbestimmt fühlen. Ruhe und Klarheit werden zu Sehnsuchtsorten für viele Menschen in unserer Zeit. Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern auch in meinem Leben. Ich dachte lange, dass diese Sehnsuchtsorte, Ruhe und Klarheit viele meiner Probleme lösen könnten. Wenn ich nur mehr Zeit und nur mehr Ruhe hätte, wenn ich besser Bescheid wüsste, dann würden sich so viele Situationen ändern und die Menschen dazu. Ich musste entdecken, dass das nicht der Fall ist oder zumindest sehr selten bei mir und in meinem Leben. Ich musste entdecken, dass diese Sehnsuchtsorte, Ruhe und Klarheit, mehr Versprechen unserer Kultur sind, als dass sie mir vielleicht wirklich helfen. Und da bin ich dann irgendwann auf einen Gedanken von einem Soziologieprofessor gestoßen, der mir da sehr weitergeholfen hat. Ich lese euch mal einen Satz vor. Ist ein bisschen, bisschen wissenschaftlich, aber ich hoffe, das geht. Hartmut Rosa sagt in seinem kleinen Büchlein Unverfügbarkeit, das kulturelle Antriebsmoment, also das, was unsere Kultur am Laufen hält, das kulturelle Antriebsmoment jener Lebensform, die wir modern nennen, ist die Vorstellung, der Wunsch und das Begehren, Welt verfügbar zu machen, also Dinge im Griff zu haben. Lebendigkeit, Berührung, wirkliche Erfahrung aber entstehen aus der Begegnung mit dem Unverfügbaren. Eine Welt, die vollständig gewusst, geplant und beherrscht wäre, wäre eine tote Welt. Hartmut Rosa hat mich da erwischt. Ich habe gemerkt, dass dieser Gedanke von Überblick, etwas im Griff haben, Klarheit zu haben, alles erklären zu können und planen zu können, mein Leben im Griff hat. Also dieser Gedanke von Ruhe und Klarheit hat vielleicht mehr mit unserer Kultur zu tun, als mit dem, was die Schrift uns da verspricht. Ich musste entdecken, dass dieses Versprechen nach Ruhe und Klarheit kein Ort ist, der mir hilft. Die Frage ist, die ich mich lange gestellt habe, musste ich das erkennen, dass diese Sehnsuchtsorte vielleicht gar nicht so viel halten, wie sie versprechen? Inzwischen würde ich sagen, ich musste es nicht, ich durfte. Es war ein Geschenk, eine Gnade, zu entdecken, dass manche Versprechen, auch von diesen Sehnsuchtsorten, nicht halten, was sie versprechen. Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern im Leben. Es ist aber nicht die Sehnsucht nach Ruhe und Klarheit, sondern im Laufe von vielen Gesprächen habe ich das bei mir entdeckt, vielen Begegnungen, manchen Gebeten und manchem Nachdenken in der Gegenwart Gottes, habe ich entdeckt, dass das nicht dieses, was mir von unserer Kultur erzählt wird, Ruhe und Klarheit, eigentlich meine Antriebsfeder ist und nach vorne weist, sondern dass bei mir persönlich das nochmal ein bisschen anders ausgeprägt ist. Also das in diesem Rahmen, aber persönlich bei mir noch andere Motoren da sind. Entdecken, mehr sehen, kennenlernen, Dinge ausprobieren. Da gibt's ja so viel noch da draußen, auch im Alten Testament zu entdecken, so viel anderes. Und dabei kann man so viel lernen. Ich habe gemerkt, dass das mein Leben eigentlich an vielen Stellen antreibt. Ist eigentlich verrückt, wenn man da mal so ein bisschen sich auf die Reise macht, seine eigene Lebensgeschichte so nochmal, dem nochmal nachzuspüren. Ich habe mich dann zum Beispiel daran erinnert, dass ich eigentlich schon immer diesen Entdeckerdrang in meinem Leben hatte. Mit gut 14 Jahren konnte ich mir damals und lange Jahre nicht erklären, und vielleicht kann ich es auch heute nicht, aber mit gut 14 Jahren hatte ich keine Ahnung, was ich werden wollte und was ich in meinem Leben machen wollte. Aber eins wusste ich schon ganz sicher, hatte ein tiefes Bewusstsein, dass ich in meinem Heimatdorf, 200 Einwohner, nicht alt werde. Und ich bin dann mit 21 von zu Hause ausgezogen, war immer wieder da, jetzt zuletzt auch vor 2 Wochen beim 85. Geburtstag meines Vaters. Und da stand mir wieder und steht mir auch immer wieder eindrücklich vor Augen, ich mag die Leute, ich mag den Ort, ich mag meine Eltern, aber hier werde ich nicht alt. Sehnsucht ist wohl einer der stärksten Antriebsmomente im Leben. Sehnsucht bei mir zu entdecken, Neues kennenzulernen, Dinge auszuprobieren. Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern auch in meinem Leben. Der Hebräerbrief spricht in Kapitel 3 und 4 von einem Sehnsuchtsort in gewisser Weise. Er spricht von einer Ruhe, die Menschen erstreben, einer Ruhe, die sie erreichen wollen. Das ist in dem Text zunächst einmal das Land Kanaan. Da ist das Volk Israel, das Gott herausgeführt hat und rausführt aus Ägypten. Herausreißt geradezu aus der Knechtschaft. Die Fesseln der Fremdbestimmung sind gelöst. Sie machen sich befreit auf dem Weg in das Land, das Gott bereits den Vorfahren versprochen hat. Wir haben auch schon in diesen Versen aus Hebräer 3 gehört, dieses Land, das Gott den Vorfahren schon versprochen hat, das erreicht diese erste Generation nicht. Diese Ruhe hat die erste Generation nicht erreicht. Da ist die Rede von Unglaube und Ungehorsam, von verstockten Herzen. Und der Hebräerbrief ruft uns zu, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Verstockte Herzen. Das hatte also auch etwas mit Sehnsüchten ihres Herzens zu tun. Worauf sie eigentlich schauen, wovon sie dieses Herz auch prägen lassen. Sie waren irgendwie auf etwas anderes ausgerichtet und haben sich leicht ablenken lassen. Sich, wie es in Kapitel 3 hieß, sich leicht betrügen lassen. Ich würde gerne mit euch mal einen Moment zurückschauen. Wir haben den Text aus Hebräer 3 gehört, ein paar Verse in 4. Mose, wo diese Geschichte erzählt wird, auf die sich der Hebräerbrief hier bezieht. Ich lese uns mal aus 4. Mose 13 ab Vers 17. Als sie nun Mose aussandte, also die Kundschafter, als Mose die aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach Mose zu ihnen, zieht hinauf ins Südland. Und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist und das Volk, das darin wohnt, ob stark oder schwach, wenig oder viel ist. Und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist. Und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder in festen Städten wohnen. Und wie der Boden ist, ob fett oder mager, ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht. Und sie gingen hinauf ins Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Anaks. Hebron aber war erbaut worden 7 Jahre vor Zoan in Ägypten. Und sie kamen bis an den Bach Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab. Mit einer Weintraube und trugen sie zu zweien, also zwei Leute, zu zweien auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Bach Eschkol, nach der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Kunde, wie es stand, und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Also stellt euch das vor. Sie waren 40 Tage unterwegs, das ganze Volk hat gewartet, was sie sehen, was sie berichten, was dabei rauskommt. Jetzt stehen sie mit dem, was sie mitgebracht haben, vor versammelter Mannschaft. Und dann heißt es, dann sagen sie, sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, das ihr uns sandtet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge. Die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk, das gegen Mose murrte und sprach, lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dies Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, die sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner. Und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Und wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Da fuhr die ganze Gemeinde auf und schrie und das Volk weinte die ganze Nacht. Und alle Israeliten murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste stürben. Warum führt uns der Herr in dieses Land, damit wir durch Schwert fallen und unsere Frauen, unsere Kinder ein Raub werden? Ist's nicht besser, wir ziehen wieder nach Ägypten? Und einer sprach zu dem anderen, lasst uns einen Hauptmann über uns setzen und wieder nach Ägypten ziehen. Diese Geschichte, die ich jetzt uns mal gelesen habe und nochmal vor Augen gemalt habe, die fasst der Hebräerbrief mit dem Gedanken zusammen, dass sie von der Sünde betrogen wurden. Und ich glaube, es lohnt sich mal, deswegen habe ich jetzt diesen Text mal auch gelesen, dass wir da nochmal einen Moment innehalten und schauen, was denn Betrug von Sünde in dem Fall dann auch bedeutet und das dann auch auf uns ein bisschen wirken lassen. Ich finde das richtig herausfordernd. Man sagt das so schnell, Betrug von Sünde und es bringt nichts und doch ergreifen unsere Augen oder unsere Ohren etwas, was begehrenswert oder sinnvoll ist und unsere Sehnsucht streckt sich dann nach was aus. Und wir gehen wieder einen Weg, den wir vielleicht nicht gehen sollten. Und das spielt auch hier eine große Rolle. Ich habe das versucht, betont zu lesen. Am Ende von Kapitel 13 in 4. Mose heißt es, wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen. Und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Also spätestens in dem Moment merkt man, wenn man den Text liest, Leute, es kommt darauf an, was wir sehen und was wir dann damit machen, was wir sehen. Also nicht nur, worauf wir schauen, sondern auch, was wir betrachten und bei was wir dann verweilen. Wir sehen ja viel, auch wir hören viel, wenn der Tag lang ist oder die Woche lang ist. Strömt viel auf uns ein. Und das ist in unserer Zeit wahrscheinlich noch viel, viel mehr geworden, so dass wir es gar nicht mehr alles verarbeiten können, was da über Internet und Handy und sonst wie auf uns einprasselt. Das sind ja nicht mal so ein Schuss, sondern das ist ja ein beständiges Gewehrfeuer, was da in unser Leben hineinschießt. Und da ist die Frage dann, worauf wir schauen, was wir betrachten und wo wir dann mit dem Betrachten verweilen, vielleicht noch viel, viel wichtiger, als es je war. Aber lasst uns mal noch ein paar Schritte vorher mal in diese Geschichte, in 4. Mose nochmal einsteigen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich das irgendwie sinnvoll auch beschreiben kann. Aber mich schockiert und fordert heraus immer wieder dieser Gedanke in Vers 27, der eigentlich ganz, ganz schlicht ist. Die Kundschafter kommen zurück, bringen diese Früchte des Landes mit, stellen sich hin und sagen, wir sind in das Land gekommen, das ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und dies sind seine Früchte. Also das war nicht nur Bericht. Wir haben was gesehen und jetzt müsst ihr unseren Augen glauben, obwohl ihr nicht dabei wart. Sie haben was mitgebracht und es war für jedermann zu sehen, anzufassen, Trauben und zu schmecken. Und sie sagen es auch. Sie sagen, Gott hat Wort gehalten. Er hat uns aus Ägypten herausgeführt. Wir waren durch diese Wüste unterwegs und wir haben da mal kurz reingepiekt, reingeschaut, mal reingelugt durch die offene Tür in dieses Land. Und es ist wirklich so. Gott hält Wort. Wir waren durch die Wüste gegangen, also es war kein leichter Weg. Es zeichnet sich ab, es ist auch kein leichter Weg, in das Land zu kommen. Aber eins ist klar, das Ganze steht unter der Überschrift, Gott hält Wort. Das ist Vers 27 und dann kommt Vers 28 direkt danach. Aber stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Sie sehen beides. Gott hat Wort gehalten. Es ist so, wie er gesagt hat. Und sie sehen die Herausforderung, dass das kein Kinderspiel wird. Oder wie man heute manchmal sagt, das ist kein Ponyhof, der da auf sie wartet. Und ich glaube, das ist das, was der Hebräerbrief dann mit Betrug der Sünde meint. Wenn plötzlich eins ausgeblendet wird und dann nur noch das andere gesehen wird. Denn plötzlich reden diese Kundschafter nicht mehr über das Land, was Gott ihnen versprochen hat und wie, was das alles für sie bereithält. Sie reden nur noch von den Schwierigkeiten, die auf sie warten. Vers 31 zum Beispiel: Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf und den Israeliten und sprach: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge. Plötzlich werden es alle, die da drin sind. In der Erzählung waren es noch einige große und das war schon Problem genug. Aber plötzlich mit dem Verweilen bei diesen Schwierigkeiten und dem Blick auf die Herausforderung wird alles immer, immer größer und unüberwindbar. Bis zu dem, wir sahen dort auch Riesen, wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Und den Rest erspare ich uns, der schockierend genug ist. Dass sie dann sagen, ach, wären wir doch nie aus Ägypten raus oder würden wir doch jetzt sterben. Am besten wieder zurück. Also wenn man dann ein bisschen in 2. Mose nochmal zurückblättert, was da so die Stimmung war, als sie in Ägypten waren. Ja, ich formuliere es mal so. Also ich habe diesen Anfahrtsweg so ein bisschen genommen, um an diesen Formulierungen, die der Hebräerbrief beschreibt, ein bisschen Fleisch an die Knochen zu geben. Er sagt, er spricht von Betrug der Sünde oder die Sünde betrügt. Was heißt das dann in 4. Mose? Schwierigkeiten verdecken die Verheißungen Gottes und menschliche Denkmöglichkeiten verdecken die Möglichkeiten Gottes. Eigene oder meine Grenzen werden plötzlich Gottes Grenzen. Ich sage nochmal die 3 Punkte. Schwierigkeiten verdecken die Verheißungen Gottes. Menschliche Denkmöglichkeiten oder Unmöglichkeiten verdecken die Möglichkeit Gottes und seine Macht. Und die eigenen Grenzen werden zu Gottes Grenzen. Plötzlich wird meine kleine Welt und das, was ich kann, was ich kontrollieren, was ich planen, was ich schaffen kann, zu dem, was Gott kann. Das meint in Hebräer 3 im Rückblick auf 4. Mose Betrug der Sünde. Dass wir nur noch auf die Schwierigkeiten und auf eigene Möglichkeiten schauen und das zu unserer ganzen Welt werden lassen. Dass Gott nicht mehr diese Grenzen sprengen kann. Dass Gott nicht Wort halten kann über das hinaus, was ich mir vorstellen kann. Oder das, was ich sehen kann. Diese Betonung auf den Augen, was sie sehen und was man dann damit auch macht oder nicht macht. Sie haben ihren Augen und ihrer mangelnden Vorstellungskraft mehr Vertrauen geschenkt als Gott, der sie gerade aus Ägyptenland von der Fremdherrschaft herausgeführt hat. Es ist so leicht, dann über andere was zu sagen. Und ich bin versucht jetzt zu sagen, wie kann man nur? Was geht denn mit euch? Das sind jetzt ein paar Tage her. Ihr habt die Plagen gesehen. Ihr seid herausgezogen durchs Rote Meer, durchs Schilfmeer. Ein paar Tage später, gut ein paar Monate, aber dann ist alles, es ist weg. Und ich denke mir, euer Ernst? Und dann gucke ich in den Spiegel und merke leider immer wieder, viel zu oft, ja, kein Deut anders. Ich habe gemerkt, dass Gott Grenzen verschiebt, dass er in Situationen, wo ich keinen Ausweg mehr sehe, einen Weg bereitet, dass wo Beziehungen zerbrochen sind, wieder Menschen zusammengekommen sind, dass an der Stelle, wo Neid oder Eifersucht Menschen zerfressen hat, Großzügigkeit und Zuneigung wieder gewachsen ist. Ich habe das in meinem Leben erlebt. Und dann komme ich vor die nächste Situation. Ewig grüßt das Murmeltier. Und ich denke mir, es geht doch gar nicht. Und falle in diese alten Muster. Wir stecken da, also ich zumindest stecke da ganz tief mit drin. Also dieser Ruf, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt euer Herz nicht, dringt auch dann an mein Ohr und kriecht so langsam rein auch in mein Herz. Und ich hoffe, dass ich dem auch ein bisschen Raum geben kann. Das sind ganz alte Muster. Das ist ganz alte Menschheitsgeschichte. Denn das fängt ja schon bei Adam und Eva an. Ich lese uns mal die ersten 3 Verse aus 1. Mose 3 und dann den Vers 6. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Und bevor ich Vers 6 lese, lass mich da einen Moment innehalten. Ich habe das erst wieder mit einer Berufsschulklasse diesen Text auch angeguckt, wie wir über Menschsein nachgedacht haben. Also Kapitel 1, Kapitel 2 und dann eben auch diese Verse. Und das ist mir wieder neu, wo ich dachte, was in aller Welt? Eva weiß, dass die Schlange eine Lügnerin ist. Die sagt, ihr dürft von keinem Baum essen. Eva stellt sich hin und sagt, nee, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem einen nicht. Sie geht in das Gespräch und weiß, es ist eine Lügnerin. Und dann heißt es in Vers 6, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, dass es eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und der auch davon und aß, der aß auch. Sie geht ins Gespräch mit einer Lügnerin und sie weiß, dass es eine Lügnerin ist und glaubt der Lügnerin mehr als dem Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, ihnen den Garten eingerichtet hat und der mit ihnen im Gespräch ist. Und mir zieht's die Schuhe aus und manch anderes auch, wo ich denke, kann doch nicht sein. Da ist dann das Sehen, sah, dass der Baum eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug mache, worauf sie schaut, was sie betrachtet und wo sie verweilt, wird zum Weichensteller. Und alles andere löst sich in Luft auf. Das ist, was der Hebräerbrief mit Betrug der Sünde meint. Und ruft uns dann zu, ruft seinen Lesern, ruft seinen Hörern, ruft uns zu, verstockt euer Herz nicht. Das heißt, Betrug der Sünde hat viel damit zu tun, worauf ich schaue, was ich betrachte und wo ich verweile. Gott ist so unglaublich geduldig und gnädig und er geht nach. Und das heißt, trotz dieses Misstrauens und des Betrugs, trotz der Festlegung auf eigene Möglichkeiten, und da setzt der Hebräerbrief dann an, Kapitel 4, und redet weiter, macht Gott deutlich, da gibt es dennoch etwas, das Gott weitergehen lässt. Und er beschreibt eine Ruhe, die noch auf die Leute wartet, auf das Volk wartet. Ich lese uns Hebräer 4, 1 bis 9. Bis 11, Entschuldigung. So lasst uns nun mit Furcht darauf achten, dass keiner von euch zurückbleibe, solange die Verheißung noch besteht, dass wir zu seiner Ruhe kommen. Denn es ist auch uns verkündigt wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, weil sie nicht glaubten, als sie es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, wie er gesprochen hat. Ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nun waren ja die Werke von Anbeginn der Welt fertig. Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen, vom siebten Tag. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige zu dieser Ruhe kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind, also die erste Generation nach dem Auszug, wegen des Ungehorsams, bestimmt Gott abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herz nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe geführt hätte, würde Gott nicht danach von einem anderen Tag geredet haben. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer zu Gottes Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, zu dieser Ruhe zu kommen, damit nicht jemand zu Fall komme durch den gleichen Ungehorsam. Der Hebräerbrief, was macht er hier? Er fängt den 1. Mose an. Gott ruhte nach den 6 Tagen der Schöpfung am 7. Tag. Er schaut auf diese Geschichte zurück, die ich uns in Erinnerung gerufen habe, indem ich sie gelesen habe, wo die erste Generation heraus aus Ägyptenland auf dem Weg ins Land Kanaan war. Er schaut auf das, was dann mit Josua passiert ist, und er ruft uns zu, und David später, nimmt diese Worte auf und ruft dem Volk zu, Jahrhunderte später, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet. Und er stellt sich in diese Linie und sagt, und Gott geht immer noch nach. Dieses Heute ist erst 1. Mose 2, dann ist es das, was bei der Auszugsgeneration in der Wüste am Rande zum Land Kanaan ein Heute ist, dann bei David, und plötzlich stellt er die Generation, die er anspricht, in dieses Heute hinein. Und Gott geht nach. Er hat Geduld. Er hat diese Geschichte mit seinem Volk, mit den Menschen vor Augen, die immer wieder scheitert. Wo immer wieder die Betrug der Sünde Menschen ein Schnäppchen schlägt, weil die eigenen Möglichkeiten zu Gottes Unmöglichkeiten werden. Wo die eigenen Grenzen zu Gottes Grenzen werden, wo man auf Dinge schaut, die scheinbar etwas versprechen und nicht auf den schaut, der schon so viel für einen getan hat. Auch wenn der Weg, der vor einem liegt, vielleicht schwierig ist. Und Gott steht immer noch da und er ruft immer noch. Das ist so in ein paar Versen, habe ich jetzt ein bisschen schnell vielleicht gelesen, nehmt euch nochmal zu Hause nochmal die Zeit. In ein paar Versen marschiert der Hebräerbrief hier von den ersten Seiten der Bibel bis in seine Zeit und malt uns diesen Gott vor Augen, der die Welt geschaffen hat in 6 Tagen, um dann zu ruhen und sich das zu betrachten, was er geschaffen hat. Und sagt, von dem Gedanken geht Gott nicht ab. So endet auch die Weltgeschichte. Dass Gott und alle, die dann ihr Leben in seine Hände legen, dann ruhen können. Egal wie lange der Weg und wie schwierig der Weg vorher sein mag. Er malt ihnen vor Augen, es wartet noch so viel auf uns. Da ist ein Sehnsuchtsort. Das, was ihr jetzt seht, das, was ihr jetzt lebt, ist nicht das Ende der Fahnenstange. Da gibt es noch so viel mehr. Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern im Leben. Wonach sich das Volk gesehnt hat, wonach sich Adam und Eva gesehnt haben und worauf sie dann ihren Blick gerichtet haben, wo sie verweilt haben, das hat ihr Handeln bestimmt. Ihr Denken und ihr Handeln. Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern im Leben. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es vielleicht die stärkste Antriebsfeder in meinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen ist. Nicht irgendwelche Ideen, Gedanken, sondern wonach wir uns sehnen, was wir uns wünschen. Das stellt die Weichen für unser Denken, für unser Reden und für unser Handeln. Jetzt müsste ich eigentlich aufhören. Also ich habe noch nicht mehr lange, 2-3 Minuten noch. Aber eigentlich müssten wir jetzt noch mal aufhören und ihr müsstet einfach jetzt in aller Ruhe mal jede und jeder für sich die Reise beginnen, darüber nachzudenken, wonach sehne ich mich denn? Was sind die Wünsche und die Träume, die mich antreiben? Denn ob ihr wollt oder nicht, das wird euer Denken, Reden und Handeln immer wieder bestimmen. Und dann die Frage, die immer eng verbunden ist, welche Sehnsucht nähere ich auch in meinem Leben? Also es gibt ja immer auch sehnsüchtige Wünsche. Ja, ich hätte jetzt auch gestern gerne gehabt, dass die Bayern die Leverkusen aus dem Stadion schießen. Haben ja auch so gespielt, aber das Ergebnis ist nicht ganz so. Die Sehnsucht ist jetzt nicht erfüllt worden. Also nicht jede Sehnsucht ist jetzt wirklich weichenstellend wichtig, will ich damit sagen. Obwohl, das ist ja schon, egal, lassen wir das. Also was ich damit nur aufrufen möchte, ist, dass natürlich immer auch sehnsüchtige Wünsche in unserem Leben sind, die uns wirklich im guten Sinne nach vorne treiben und andere, die eher mal so einen Weg zeigen, der nicht so hilfreich ist. Das heißt, es ist nicht nur eine Frage, welche Sehnsucht habe ich in meinem Leben, sondern es ist wichtig, das sich auch bewusst zu machen und dann darüber nachzudenken, welche nähere ich. Also es gibt immer Impulse, die nicht so hilfreich sind. Aber es sind auch welche, die gut sind. Ich mache es mal an einem Beispiel, an meiner Geschichte fest. Ich hatte es ja, deswegen habe ich meine Geschichte auch am Anfang eingeführt mit zu Hause 200 Einwohner und eben mit 14 gewusst. Also ich habe einen älteren Bruder, ist 5 Jahre älter. Als ich so 12, 13, 14 war und er dann entsprechend 5 Jahre älter, es war so klar, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, er wird nie diesen Ort verlassen. Also es ist umgangssprachlich, habe ich jetzt gerade nochmal die Kurve gekriegt. Der hat in seinem ganzen Leben die Postadresse nie geändert. Der wird nächstes Jahr 60. Also hat bei den Eltern dann angebaut, es war immer dieselbe Postadresse. Und wenn ich das nur höre, da läuft mir alles hinten runter. Für ihn passt das. Und für mich ist es so, ist wie so ein Vogel, den du in den Käfig einsperrst, der dann seine Kreise da dreht. Und das hat natürlich, das hat Gutes bei ihm, Also so eine Bodenständigkeit, was da möglich ist. Und auch Familie, das war schon toll beim Geburtstag von meinem Vater, 85. waren dann seine Kinder und unsere Kinder, also nicht alle unsere Kinder, aber ein Teil von unseren Kindern waren da. Und die an einem Tisch zu sehen und Oma und Opa, also das hat schon was. Aber für mich wäre das alles, das wäre wow. Deswegen ist aber meine Sehnsucht nicht einfach gut. Die ist halt einfach anders. Und ich kann dann schon richtig anstrengend sein, ständig was Neues entdecken zu müssen. Also das kann Leute auch in meinem Umfeld nerven. Und dann ist es gut, sich dessen bewusst zu werden. Was sind das so Sehnsüchte und Wünsche, die mein Leben antreiben? Und das dann in die Gegenwart Gottes zu bringen. Wo kann das Menschen dienen? Wo kann das gut für mich und für andere sein? Und wo hat es auch problematische Seiten? Ja, eben. Was nähere ich und wie nähere ich das? Also ich habe jetzt ganz bewusst diesen klassischen fromme Antwort vermieden, falls ihr das bemerkt habt. Normalerweise ist man schnell dabei und sagt, richtet alles auf Jesus und das ist eure Sehnsucht. Ja, natürlich. Das haben wir ja gestern gehabt. Betrachtet Jesus, schaut auf ihn, staunt darüber. Und wenn man die ersten Kapitel vom Hebräerbrief liest, ja, großartig, darauf schauen. Aber dann, in welchem Verhältnis steht das zu meiner persönlichen Geschichte und zu meiner persönlichen Sehnsucht? Das ist schon auch etwas, was dann zusammenkommen muss. Und da ist die Frage eben, welche Sehnsucht nähere ich? Für mich ist das dieses Entdecken, mehr sehen, kennenlernen, ausprobieren. Da ist noch so viel da draußen und noch so viel anderes zu entdecken und zu lernen, ist etwas, was ich zumindest hier und da dann auch in mein Leben reingelassen habe und hoffe, dass ich dann unter anderem euch und dann vielleicht auch anderen damit auch zum Segen werden kann, weil Entdecken für mich eine Lebensader ist. Und für mich nichts Größeres gibt, als etwas zu lernen oder mit Menschen unterwegs zu sein, wo ich erlebe, sie lernen gerade was. Aber wie gesagt, das passt nicht so für jeden und es ist auch manchmal anstrengend. Also natürlich nicht, wenn ich jetzt gerade hier stehe bei euch, aber in anderen Kontexten. Also ja, betrachtet Jesus, staunt über ihn. Lasst euch hineinfallen in diese Texte, wie jetzt Hebräer 1 bis 1 und 2 und 3, wo der Blick ganz stark auf Christus geht. Und wer er ist und dass er regiert. Und wie er sein Leben reingegeben hat und diesen Weg uns vorangegangen ist. Lest das nach, wenn ihr gestern und vorgestern nicht da wart. Oder auch wenn ihr da wart, schaut es euch nochmal an. Ja, und stellt dann eure Sehnsucht auch in seine Gegenwart. Sehnsucht ist wohl eine der stärksten Antriebsfedern im Leben. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es die stärkste Antriebsfeder ist in meinem Leben und im Leben vieler anderer Menschen. Also wo schaue ich hin, was betrachte ich und wo verweile ich? Wohin ich schaue, das prägt mich. Was ich betrachte, nimmt Einfluss auf mein Leben. Und wo ich verweile, wird auf die eine oder andere Art und Weise Entscheidungen in meinem Leben treffen.